Herzlich willkommen.
Wir sitzen wieder am Tisch, um zu reden. Heute über das Thema Freiheit. Ich weiß nicht, was euch als erstes einfällt, wenn ihr Freiheit hört. Bei den meisten, glaube ich, ist so der Reflex Marius Müller-Westernhagen. Freiheit ist das Einzige, was zählt. Auf der anderen Seite habe ich auch mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, Freiheit ist eigentlich eine Illusion. So, ja, also wirklich frei ist niemand.
Also ich bin Reinhard-May-Generation. So, über okay. Den Wolken.
Die Freiheit grenzenlos. Okay, ja, da gibt es sie. Ja, gibt es sie? Also gibt es Freiheit oder ist es wirklich so einfach etwas, was wir uns einbilden, was wir gerne hätten? Ein Wunschtraum, der nie vollständig Realität wird? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, es gibt zwei Extrempositionen. Das eine wäre diese grenzenlose über den Wolkenfreiheit. Und das andere ist eine Vorstellung, sage ich jetzt mal, die sich vor allem aus der Neurowissenschaft speist und in viele Bereiche so eindringt, dass der Mensch praktisch neurobiologisch gesteuert ist. Also eine biologische Maschine, die letztlich biochemischen Reaktionen folgt und wo Freiheit, Ich, Persönlichkeit und auch Entscheidungshandlungsfreiheit, Willensfreiheit Illusionen sind. Also letztlich bist du gesteuert, du meinst nur, du bist frei.
Angeblich gibt es ja sogar so Experimente, glaube ich, wo man Hirnströme messen kann, genau. Eine Millisekunde, bevor du es weißt.
Die sogenannten Libet-Experimente, die, glaube ich, in den 60er, 70er Jahren gemacht worden sind, waren so der erste Durchbruch, wo man sagt, das Gehirn weiß schon vorher, was du tust. Ja? Mhm. Und du meinst aber, du handelst jetzt frei, aber dabei ist es eigentlich schon bestimmt neuronal.
Okay.
Das ist so diese Richtung, die es interpretiert wird. Mhm.
Wir würden ja nicht über Freiheit reden, wenn es nicht Grenzen gäbe, die wir empfinden. Also Einschränkungen, denen wir unterworfen sind. Warum reden wir über Freiheit? Warum ist uns das so wichtig? Mhm. Offensichtlich, weil wir es als ein hohes Gut betrachten, was nicht selbstverständlich ist.
Wir haben Ressourcenknappheit.
Wir haben alles Mögliche, was uns eingrenzt. Der Mensch sehnt sich danach, frei zu sein. Und da muss man wieder fragen, was heißt Freiheit? Mhm. Entscheidungsfreiheit, ich kann machen, was ich will. Ich werde von niemandem gesteuert. Ich werde hoffentlich auch nicht neurobiologisch gesteuert, aber das muss ich dann zur Kenntnis nehmen, wenn die Wissenschaftler mir das so sagen. Mhm. Aber ich möchte trotzdem frei sein, das zu tun, was ich gerne tun möchte und von niemandem bestimmt werden. Ich glaube, das ist so. Und dann haben wir noch die politische Freiheit. Das heißt, wenn wir die Wende nehmen, wo Leute gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr länger von einem Regime geknechtet werden und eingegrenzt werden durch eine Mauer. Wir wollen den Mauern einbrechen, wir wollen jetzt hinfahren, wo wir hinfahren wollen. Freiheit, die ich meine. Und deshalb reden wir drüber, denke ich.
Ich denke, beide Extreme sind irgendwo nicht richtig. Also, dass ich nur eine biologische Maschine bin, die von biochemischen Prozessen gesteuert ist, das ist, denke ich, kontraintuitiv und deckt sich überhaupt nicht mit unserer Alltagserfahrung. Und ich denke, das kann auch kein Mensch leben. Also Verantwortung, Liebe, Freiräume im persönlichen Leben, das machen wir automatisch. Da diskutieren wir nicht, wir reden über Schuld, über Verantwortung. Das wäre ja sinnlos, wenn wir nur gesteuert werden. Ja. Auf der anderen Seite, diese Über-den-Wolken-Freiheit, die gibt es ja auch nicht. Wir können eben nicht fliegen. Wir müssen uns technischer Hilfsmittel bedienen. Wir sind als Menschen begrenzt. Wir können nicht an einem Ort oder zwei Orten gleichzeitig sein. Das geht nicht. Das heißt, wir sind von unserer Konstitution her schon beschränkt, begrenzt. Ja. Und das müssen wir auch anerkennen.
Wir können aber, also du sagst, klar, im Alltag gehen wir davon aus, dass jemand verantwortlich ist für seine Handlungen. Ja, und eben nicht, ja, mein Gehirn hat es gemacht. Was kann ich dafür? Also die Ströme waren halt so. Tut mir leid. Aber es ist ja doch schwierig. Also ich erinnere mich immer noch an eine Geschichte, die mir ein Studienkollege erzählt hat, der in Amsterdam mit einer Neurowissenschaftlerin gesprochen hat, die da irgendwie geforscht hat. Und er hat sie darauf angesprochen, sie hat gesagt, darüber darf man gar nicht nachdenken, sonst müsste man sich umbringen. Also Argumente gibt es nicht. Es gibt unsere Alltagserfahrung, aber man kann es schwer in Einklang bringen. So. Wir erleben es anders, als die Wissenschaft es momentan erforscht. Ist Freiheit was Übernatürliches, was Metaphysisches? Also ich war mal bei einer Vorlesung von Alvin Plantinga, der auch darüber gesprochen hat. Und als ich ihn hinterher angesprochen habe, hat er gesagt, ja, Freiheit ist nur möglich durch etwas Göttliches, sei es eine Seele, die Gott da irgendwie reingibt oder sowas. Ja? Also Würdet ihr das bejahen? Ist Freiheit etwas, was nur übernatürlich möglich ist?
Also ich würde sagen, es hängt ganz davon ab, wie man Geist definiert. Und da verschieben wir das Problem ja ein Stück weit. Okay, also Philosophie des Geistes ist ja auch eine sehr alte Disziplin. Und gibt es nur das Materielle, also den Körper und die biologischen Prozesse und letztlich bist du nur eine Maschine, ne, die eben biochemisch funktioniert und der Geist ist einfach was Illusionäres. Ja. Mhm. Oder ist es was Eigenständiges, was eigene Rechte hat und was mehr ist als nur die Summe meiner biologischen Teile. Ja. Mhm. Und wenn ich das bejahe, was ich naturwissenschaftlich natürlich nicht nachweisen kann, das ist das Problem. Mhm. Ja. Wenn ich das aber bejahe, dann muss ich sagen, naja, da gibt es über die materiellen Prozesse hinaus noch eine Konstante oder noch eine Größe, die durchaus mit dem Freiheitsbegriff kompatibel ist und die sich nicht reduzieren lässt auf irgendwelche chemischen Prozesse oder neuronale
oder frühkindliche Prägung
oder sonst was, ja, was man eben naturwissenschaftlich messen kann.
Aber Freiheit definiert sich doch von den Grenzen. Das heißt, die Naturgesetze habe ich. Also ich muss überlegen, welche Freiheit meine ich jetzt? Okay. Freiheit von Naturgesetzen ist wohl, da sind wir uns einig, nicht möglich, weil denen sind wir unterworfen in dieser dreidimensionalen Welt. Wir können manche Naturgesetze zeitweilig aufheben, indem wir fliegen.
Ja. Also du hebst sie ja nicht auf, du nutzt sie anders.
Nee, du machst Gegenkräfte dazu. Genau, machst Gegenkräfte, das meine ich. Oder du hast das Moralgesetz. Da definiert sich dann die Freiheit anders. Ja, also bei Naturgesetzen komme ich nicht umhin, da habe ich nicht die absolute Freiheit, das geht nicht. Da muss ich gar nicht in die Neurobiologie gehen, das sehe ich schon an ganz praktischen Dingen im Leben. Aber dann eben die Frage, wie definiert sich jetzt Freiheit vom moralischen Gesetz, also vom Verhalten, wie lebe ich mein Leben auch im sozialen Miteinander? Wo ist da meine Freiheit? Wir sagen ja manchmal, meine Freiheit endet bei der Freiheit des anderen. Ja. Also ich muss, ja, und da kommt dann wieder eine ganz andere Dimension ins Spiel.
Also ich denke also, das eine ist die Diskussion darüber, wie Freiheit auf den verschiedenen Ebenen zu begreifen ist. Mhm. Die andere Ebene ist unsere de facto Erfahrung. Mhm. Und wenn wir von unserer de facto menschlichen Erfahrung ausgehen, haben wir die Annahme, dass es sie gibt. Von daher können wir, glaube ich, auch damit arbeiten und dann uns dann vortasten. Ja? Wie drückt sie sich aus in den verschiedenen Kontexten unseres Lebens?
Ich denke, es hängt ganz viel davon ab, wie man solche naturwissenschaftlichen Experimente und Daten interpretiert, in welchen Rahmen du sie stellst. Und ich glaube, es gibt eben kompatible Möglichkeiten, auch mit der menschlichen Willensfreiheit zu interpretieren. Mhm. Und wenn ich jetzt, und das ist ja eher unser Metier, jetzt die biblischen Schriften anschaue, dann merke ich von Anfang an, gleich auf den ersten Seiten der Bibel, dass Willensfreiheit oder Entscheidungsfreiheit eine ganz, ganz große Komponente ist. Also der Mensch wird, so sagt uns die Bibel gleich auf den ersten Seiten, wird geschaffen als Gottes Ebenbild. Und dann gibt es eine Einschränkung in Kapitel 2, beziehungsweise in Kapitel 2 ab Vers 8 wird beschrieben, wie Gott die Umgebung des Menschen schafft und dann eben auch die Bäume im Garten Eden, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott sagt dann, ihr könnt von allen Bäumen des Gartens essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis. Denn, Vers 17, genau. Denn an dem Tag, wo du davon isst, musst du sterben. Also das heißt, Gott legt hier ganz bewusst dem Menschen eine Entscheidung, gleich am Anfang, Entscheidungsmöglichkeiten vor. Ja. Mhm. Und wenn jetzt keine Freiheit bestünde, wäre das sinnlos. Mhm.
Mhm. Aber natürlich könnte man jetzt sagen, allein das ist schon eine Einschränkung der Freiheit. Jetzt kommt es darauf an, wie man Freiheit definiert. Freiheit, könnte man auch sagen, Gott hätte sagen können, ihr seid frei von allem zu essen. Ihr könnt alles machen in diesem Garten Eden. Mhm. Aber er schränkt es ein. Er sagt, du darfst, ja, Vers 16, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, Vers 17, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn dann musst du sterben. Ist das Freiheit?
Das, was ich da bezeichnend finde, wenn wir uns als Menschen über diesen Abschnitt unterhalten, fällt oft mal auf dieser Baum, von dem man nicht essen soll, der ja, fällt ins sticht ins Auge. Aber dabei finde ich es bezeichnend, dass da etliche Bäume sind in diesem Garten, die hier beschrieben werden. In Vers 9 heißt es, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Also es gibt den Baum des Lebens, es gibt viele schöne Bäume in dem Garten, von denen der Mensch essen kann, bis auf diesen einen Baum. Ja. Und ich frage mich, warum er gerade uns Menschen so sehr beschäftigt und wie du angedeutet hast, als ein Eingriff in die Freiheit verstanden wird. Aber natürlich, da müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wofür steht dieser Baum, was drückt er aus. Ja. Und da kommt für mich persönlich dann in dem Begriff der Freiheit auch der Begriff Liebe oder Respekt zum Tragen, dass Gott den Menschen sozusagen nicht im Dunkeln darüber lässt, wie die Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit, wie sie war, besteht aus der Realität des Baums des Lebens, wodurch Leben ermöglicht wird, und der vielen Bäume, von denen der Mensch essen kann und sich freuen kann, auch Individualität, Freiheit ausleben kann, aber auch von der Realität dieses Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Es bleibt ja dunkel, was es ist, aber nichtsdestotrotz wird der Mensch mit der Realität des Bösen auch irgendwie konfrontiert und muss sich dazu verhalten. Also das, was da ist, kommt auf dem Tisch. Also Gott enthält dem Menschen nicht das vor, was ist, sondern bringt das auf den Tisch und gibt ihm entsprechend die Freiheit oder die Möglichkeit, sich dazu zu verhalten.
Das heißt, es ist jemand anders, der die Freiheit eigentlich angreift. Das wäre so ungefähr wie ein Vater, der seinen kleinen Jungen an der Hand hält, an der belebten Straße, und sagt, ich weiß, du möchtest da gerne rüberlaufen, aber ich möchte, dass du frei bleibst. Deshalb halte ich dich an der Hand und sage dir, wann du rübergehen kannst. Aber bitte geh nicht rüber, ohne mich. Das wäre so ungefähr, glaube ich. Also es wäre nicht von Gott aus gesehen eine Einschränkung der Freiheit, sondern eher eine Bewahrung der Freiheit, dass er sagt, da ist ein Baum, von dem esst nicht. Weil da ist jemand, der will euch nicht gut.
Aber wenn es quasi diesen Baum mit allem, wofür er steht, nicht gäbe, wäre es ja auch eine Einschränkung der Freiheit. Nämlich, dass man gar nicht die Option gibt, sich gegen Gott in dem Fall zu entscheiden.
Das würden sich auch manche wünschen. Ne? Warum gibt es das überhaupt? Das doch schön. Wir leben alle noch im Paradies. Ja. Keiner hat irgendeine Frage.
Ich meine, das eine ist ja so externe Freiheit. Das heißt quasi, es gibt nichts, was mich äußerlich hindert. Meine Möglichkeiten sind uneingeschränkt. Und das andere ist aber dann so die interne Freiheit. Und da kommen wir dann ja so zur Moral. Also du kannst etwas falsch machen oder richtig machen. Ja, das können ja selbst Leute, die im Gefängnis sind, deren Freiheit extrem eingeschränkt ist, die sind trotzdem noch moralische Wesen und haben diese innerliche Freiheit, haben einen freien Willen, sind verantwortlich für ihre Entscheidungen. Ja. In dem Fall könnte man jetzt sagen, okay, da wird die Freiheit eingeschränkt, einen Baum als Nahrung zu verwenden. Aber gerade dadurch wird eigentlich die innere Freiheit ernst genommen. Also die externe Einschränkung nimmt die innere Freiheit ernst und sagt, ja, ihr seid in der Lage zu unterscheiden und zu entscheiden und könnt wählen. Deswegen gebe ich euch eine Wahl.
Und da hilft das vielleicht auch gerade deshalb in Bezug auf Freiheit auch den Begriff der Beziehung zu haben. Also Freiheit gestaltet sich ja in Bezug auf etwas. Also man verhält sich zu etwas, also in welcher Form auch immer. Ist man jetzt von dem Baum oder nicht von dem Baum? Also es ist im Verhältnis zu diesem Baum, ja, oder in dem Kontext im Verhältnis zu dem Gott, der gesagt hat, von diesen Bäumen dürft ihr essen, von diesem einen nicht. Also ich denke, wenn wir den Begriff Freiheit als etwas für sich Existenz begreifen, ohne Relation, ohne Beziehung, trifft das gar nicht zu.
Also, aber wie meinst Freiheit, du?
Ja. Ich finde das einen sehr guten Gedanken, dass du sagst, Freiheit ist letztlich ein Beziehungsbegriff.
Ja? Es ist ein Beziehungsbegriff, denn du verhältst dich zu
das etwas oder zu jemandem. Das unterscheidet ihn, glaube ich, von dem heutigen, oder diesem, was du, glaube ich, vorhin erwähnt hattest, der Mensch so weg mit allen anderen, was mich stört, ich, so die idealistische Sicht, ne? Ich will mich entfalten und so weiter, so als ob ich der Einzige wäre und alle anderen mich hindern. So, ne? Ich glaube, Zimmer, das ist das genau, was wir in der Bibel finden, dass Gott letztlich Freiheit zu Beziehung, ja, und deren Entfaltung innerhalb des Schöpfungsrahmens, den Gott gestaltet, mit dem Mitmensch, mit Gott selber und so vorsieht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber ich bin da nicht dabei. Freiheit als Beziehung?
Also, auch wenn jemand zum Beispiel sagt, er will sich entfalten oder sein Ding machen. Es gibt ja immer noch das Ding, das er machen möchte. Mhm. Also er verhält sich ja zu einer Sache.
Ja.
Ich will reisen, sagt er.
Ja, okay.
Das heißt, es gibt Orte, wo er hingehen kann und oder wohin geht, aber auch andere Orte, wohin er eben nicht geht. Ja.
Mhm.
Oder einer sagt, ich möchte, was weiß ich, diese Musik lernen oder diese Ausbildung machen oder ich will meinen Schwerpunkt so setzen, dass ich danach lebe, dass ich esse und trinke und ich mache mir keine Sorgen, was auch immer.
Mhm. Aber
das
hat immer Auswirkungen auf die anderen, oder?
Das hat Auswirkungen, aber er verhält sich ja zu einer Sache. Also diese Person setzt ja ihre Schwerpunkte, indem sie irgendwohin reist, aber woanders nicht. Indem sie was isst, aber was anders nicht.
Okay.
Schranken dieser Freiheit, wie du sagst, der Beziehung zu den Objekten oder Subjekten, sind dann auch immer von diesen Subjekten oder von dem Gegenüber abhängig.
Mhm.
Also das merkst du zum Beispiel bei den Menschenrechten. Wir könnten ja denken, Menschenrechte sind universal oder so grenzenlos gültig. Mhm. Aber ich glaube auch die Menschenrechte, wie wir zum Beispiel in unserem Grundgesetz welche haben, ne? Also die Unantastbarkeit der Freiheit, ja? Und auch die Religionsfreiheit und so weiter, die in unserem Grundgesetz grundgesetzlich verbrieft ist, auch die findet ihre Grenzen, ihre Schranken, nämlich da, wo das andere gegenüber mir entgegentritt.
Also wenn meine Religion darin besteht, andere Leute umzubringen?
So ist es, dann wird die begrenzt.
Mhm.
Ja? Dann wird die begrenzt, ja? von den Rechten anderer. Ja? Auch wenn du jetzt zum Beispiel eine Straftat begehst oder Verbrechen begehst, dann begrenzt der Staat deine Freiheit auf Freizügigkeit, indem er dich ins Gefängnis steckt.
Ja. Ja?
Also diese Grundrechte, selbst die finden ihre Schranken oder ihre Grenzen da, wo eben die anderen Subjekte oder der Staat oder der Gemeinschaftsbereich in den Blick kommt.
Mhm.
Und insofern ist da schon eine Wechselbeziehung von Freiheit und dem Kollektiv, den anderen.
Hm. Ja, verstehe.
Ich meine, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es eben verschiedene Kräfte gibt, die gegeneinander sind. Mhm. Haben wir schon hier beim Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, da ist offensichtlich jemand, der will dem Menschen vorgaukeln, er könne in dem Ignorieren der Anweisung Gottes wahre Freiheit finden. Also er suggeriert ihm, das, was Gott dir als Schutz sagt, das ist eine Einschränkung deiner Freiheit. Du bist aber zur Freiheit geboren, geschaffen worden. Also befreie dich davon und dann wirst du klüger werden, dann wirst du so sein wie Gott und Gott will das nur nicht. Mhm. Deshalb schränkt euch ein. Also ich glaube, es ist wichtig zu registrieren, da ist eine andere Macht, eine andere Größe, die zwar vorgaukelt, sie wäre für Freiheit, aber diese vermeintliche Freiheit entpuppt sich als eine totale Einschränkung dessen, was Gott eigentlich geplant hat.
Das heißt, wir haben zu Beginn der Menschheit, wie die Bibel es schildert, eine innere Freiheit, einen freien Willen, durchaus äußere Einschränkungen, man kann nicht fliegen, man kann nicht ewig unter Wasser tauchen, man kann nicht was auch immer. Ja. Und der Baum, also da gibt es äußere, geschöpfliche vielleicht, naturgesetzliche Einschränkungen. Mhm. Und dann steht aber da der Versuch oder die Verführung, seine Freiheit zu erweitern. Und mir fällt dazu dann ein, gibt es ja im Neuen Testament, im Römerbrief, so einen Text, wo eigentlich so ein Resümee gezogen wird, wie dieser Versuch gelaufen ist. Ich glaube, das ist Römer 8. Genau, da heißt es, in Römer 8, Vers 20, die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass selbst die ganze Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Und so weiter, ja. Also das scheint also dieser Versuch nicht in Freiheit gemündet zu haben, sondern eher in einer Knechtschaft oder Sklaverei oder wie immer man das hier übersetzt, ja. Und nicht nur für die Menschen, sondern, so wie ich das verstehe, für die gesamte Schöpfung. Also dieser Versuch, seine Freiheit zu erweitern, ist anscheinend nach hinten losgegangen, sagt Paulus hier.
Das ist ja das, was die Bibel dann in den ersten Kapiteln als Sündenfall beschreibt. Mhm. Und die erstaunlicherweise hat die Sünde dann auch wieder Beziehungsaspekte, die kaputt gehen oder Schaden leiden. Ja? Also sowohl bei Eva als auch bei Adam und bei der Schlange haben wir immer wieder eine Beziehungskomponente drin, die zerstört wird oder kaputt gemacht wird durch die Sünde. Und auch die Beziehung zur Umwelt. Also der Fluch Gottes betrifft ja dann den Erdboden. Mhm. Im Schweiße deines Angesichts sollst du arbeiten und der Acker bei Kain dann später wird die Nahrung verweigern. Also da merkt man diese Komponente oder den Bezug der Sünde eben auch auf die Einschränkung der Umwelt, die der Mensch dann eben auch erleiden muss.
Ich meine, hier wird Vergänglichkeit genannt. Wie versteht denn ihr diesen Text? Da steht von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was ist denn die Freiheit der Kinder? Verstehe ich das so? Denn die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Das wird ja erst in der Zukunft sein. Mhm. Weil jetzt ist die Schöpfung ja sehr vergänglich. Darunter leiden wir ja auch, weil wir Teil der Schöpfung sind. Und die wird dann befreit werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit. Okay, es geht hier Richtung Ewigkeit, Unvergänglichkeit. Mhm. Zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Das suggeriert für mich, dass der Paulus sagen will, die Kinder Gottes haben schon eine Freiheit. Und die ganze Schöpfung wird dann Teil daran haben. Da frage ich mich dann, was ist die Freiheit der Kinder Gottes?
Also ich meine, Vers 23 erkennt er ja an, dass sie auch noch nicht vollkommen ist. Ja, er sagt, wir haben die Erstlingsgabe oder das Unterpfand des Geistes, aber wir seufzen immer noch und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Also vielleicht ist es so innerlich schon da und äußerlich, körperlich seufzt man aber noch und wartet noch auf die Befreiung.
Vers 24, ja, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Hoffnung. Also,
Aber jetzt gibt es ja Leute, die sagen, nicht, wenn, typisches Gespräch zwischen Christen und Nichtchristen. Der Nichtchrist sagt zu dem Christen, naja, du darfst ja manches nicht mehr machen. Oder sogar Christen sagen, also wenn du Christ wirst, dann oder auch zu einer bestimmten Kirche gehören willst, dann musst du auf bestimmte Dinge wahrscheinlich verzichten, die nicht gut sind für dich. Und sofort entsteht der Eindruck, Kinder Gottes sind nicht frei. Weil der Nichtchrist kann dann sagen, ich kann alles machen. Ich bin ja ganz völlig entspannt. Ich kann alles tun und lassen, was ich will. Würdest du dann sagen, nee, das stimmt aber nicht, weil Beziehung zu anderen, ich stoße ja auch an Grenzen. Aber mal grundsätzlich gesagt, würde ich sagen, ja, das ist so dieser Dialog.
Ich glaube, da wäre es aber wichtig, Entschuldigung, ganz kurz noch, zwischen wieder moralisch und naturgesetzlich, weil auch Ärzte sagen dir, hör auf zu rauchen. Ja? Also es sind nicht nur die Christen, das würde ich sagen, sind Naturgesetze. Unabhängig davon gibt es aber, sage ich mal, moralische Ansagen im Geistlichen, die jetzt keinen gesundheitlichen oder was auch immer Grund haben. Ja? Und also das wäre für mich ja dann so die Frage, wenn du zu Gott kommst, schränkt dich das in dieser Hinsicht ein. Ja?
Manche Christen sagen ja dann, und das ist ja eigentlich etwas sehr Positives, ich könnte das machen, aber ich will das gar nicht mehr machen. Ich brauche das nicht mehr, was ich vorher gemacht habe, was immer es auch sein mag. Was ja auch ein wichtiger Grundsatz in der Psychotherapie ist übrigens. Der Psychotherapeut wird immer darauf aus sein, dass der Klient, der ihm gegenüber sitzt, seine eigene Entscheidung trifft. Mhm. Das ist ein Tabu in der Psychotherapie, dem anderen Ratschläge zu erteilen und zu sagen, ich sage Ihnen jetzt mal, Herr Mohr, was ich Ihnen raten würde, das sollten Sie jetzt machen in der nächsten Woche. Sondern der Mensch selber, der Klient selber muss auf den Trichter kommen, wo er die Entscheidung zu treffen hat, damit es besser mit ihm wird.
Aber dieser Vergleich, der kommt ja oft, ne? Dass man sagt, die Christen sind eingeschränkt und Spaßbremse und so weiter.
Genau,
ne? Ja. Aber das übersieht ja oder vergleicht Äpfel mit Birnen, weil man meint, man schränkt sich ein für nichts und der andere braucht sich eben nicht einschränken und hat einen größeren Freiheitsgewinn, einen größeren Spaßfaktor. Ja? Genau. Aber der sich einschränkt, der hat ja auch was davon. Ja. Mhm. Also Vergleich, Arzt war so ein Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Vergleich aus dem Sport. Wenn ein Sportler oder ein Athlet trainiert, dann hält er sich auch zurück, ja, von gewissen Dingen. Dann isst er vielleicht auch nicht so, was er sonst essen würde. Ne? Mhm. Oder dann würde er sich einer Disziplin unterwerfen, die er sonst nicht machen würde, auch wenn es jetzt nicht moralisch ist. Ja? Mhm. Aber er tut das, er schränkt sich ein, er diszipliniert sich extrem, um ein Ziel zu erreichen. Und dieses Ziel erreicht der andere gar nicht, der sich nicht einschränkt. Mhm. Und wenn er das Ziel erreicht hat, meinetwegen Marathon gelaufen oder sonst was, ja, dann hat er einen Zugewinn, diese Person, die sich eben diszipliniert hat, die der andere nie erreichen wird. Mhm. Und das ist doch ein großer Vorteil auch. Ja. Und wir als Christen sagen ja, wir haben einen Zugewinn dadurch. Also nicht, dass wir uns das erarbeiten würden, aber wir sehen ja, wo die Reise lang geht, wo Gott, was für einen Weg der Entfaltung Gott mit uns gehen möchte. Mhm. Und diesen Weg der Entfaltung, dieses Potenzial, das Gott in uns reingelegt hat und das wir ausschöpfen wollen, das entschädigt doch auch wieder für das, auf was man verzichten muss dann, in den Augen mancher anderen. Mhm.
Also wenn, also ich höre so ein bisschen so zwei Komponenten heraus. So die eine Komponente ist Freiheit als Beziehungsbegriff. Mhm. Die andere ist innerhalb dieses Beziehungsbegriffes auch persönlich sich entfalten, also Ziele setzen, die man erreicht. Mhm. Und ich hänge immer noch an diesem ersten Text, den du ursprünglich mit uns oder den wir gelesen haben, am Anfang. Mhm. Und es stellt sich mir die Frage, inwieweit der Relationsbegriff sich dort verändert hat. Also da ist Gott, der sagt, im Rahmen der Schöpfung kannst du dich frei entfalten. Da sind dir sämtliche Möglichkeiten offen. Du kannst den Garten bebauen, du kannst etwas aus dieser Welt machen, du kannst von all diesen Früchten essen, die da sind. Also der Mensch hat die Möglichkeit, sage ich mal, sich zu entfalten in dem Lebensraum, den Gott ihm gibt. Und damit zusammenhängend stellt er ihn aber auch in ein Beziehungsverhältnis zu sich selbst und zu seinem Gegenüber. Denn im Kapitel 2 heißt das ja in Vers 18 dann, also Genesis 2, Vers 18, ist es nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Also er stellt ihn auch in eine Beziehung hinein. Und es stellt sich mir die Frage, ob diese persönliche Entfaltung auf der einen Seite und diese Beziehung, in die der Mensch sich befindet, auf der anderen Seite auf den Kopf gestellt werden. Und dass der Schwerpunkt da gelegt wird, wie angedeutet wurde, dass der Mensch in seiner persönlichen Selbstverwirklichung oder in der Erkenntnis seine Vollendung findet. Also wenn du eine bestimmte Erkenntnisstufe hast, Kapitel 3, die nur Gott hat, dann bist du wirklich frei. Also er wird aus einer Beziehungssituation hinausgenommen und soll jetzt seine Erfüllung darin sehen, dass er irgendeine bestimmte Stufe, eine bestimmte Stufe für sich erreicht. Und dann stellt sich für mich die Frage, ob die Problematik die ist, dass das Gespräch zwischen den Menschen und zwischen den Menschen und Gott verloren geht. Also dass diese Komponente der Entfaltung innerhalb von Miteinander verloren geht und dadurch letztlich die Freiheit verloren geht. Also wenn ich es umkehre, würde ich sagen, Nein, das höchste Ziel ist nicht die persönliche Entfaltung, sondern im Kontext der persönlichen Entfaltung geschieht Beziehung oder darin drückt sich aus. Ja. Mhm. Und wenn die Frau mit dem Mann redet und mit Gott, was sollen wir machen? Wir sind überfordert. Was denkst du? Wären sie in einem Gespräch, hätten auch ihre Fragen gestellt, ob ihnen etwas fehlt oder nicht. Und dann wären sie weitergekommen. Aber wenn Menschen sich aus der Beziehung herausnehmen, dann geht etwas verloren, was sie auch nicht erreichen können, wenn sie denken, ja, was weiß ich, ich mache, was ich möchte, ich will mich einfach entfalten, aber es verliert ja seinen Sinn, wenn es nicht im Kontext von Beziehung geschieht. Also kurzum, persönliche Entfaltung und Beziehung als zwei Seiten einer Medaille. Mhm. Ja? Und dort, wo das verloren geht, geht was in uns kaputt, sozusagen. Also das wäre dann so für mich ein anderes Verständnis von Verlust von Freiheit. Es geht nicht um diese moralische Ebene, darf ich das tun oder darf ich das nicht tun, ist das Sünde oder nicht Sünde, sondern es geht vielmehr darum, dient es meinem Beziehungsverhältnis zu meinem Gegenüber und zu Gott? Und kann ich mich darin entfalten oder wird eine dieser zwei Komponenten in Abrede gestellt oder geschieht es nicht? Das verändert die Fragestellung, glaube ich. Ansonsten ist man eh so, darf ich das nicht tun? Das bringt auch nichts. Und das haben wir auf Christen
vorausgesetzt, leider so vorausgesetzt natürlich, dass diese Beziehung als das höchste Gut angesehen wird. Dass wirklich das als das Positivste genommen wird. Was es ja tatsächlich auch ist nach Beschreibung der Bibel. Also wenn ich in dieser Beziehung bleibe, wenn ich da bei Gott zu Hause sein kann, dann erlebe ich dort meine größtmögliche Freiheit. Mhm. Aber das ist natürlich ein Denkprozess, der stattfinden muss. Weg von der Lüge der Schlange, die was anderes suggeriert, hin zu der göttlichen Wahrheit. Lerne mich kennen als jemand, der dir ein Heim, ein Zuhause bietet, in dem du dich viel freier entfalten kannst als losgelöst von mir. Das ist die Voraussetzung.
Es würde ja auch vielleicht so in diese Fragestellung mit reinspielen, ist es denn überhaupt möglich, sich frei zu entscheiden bei all den Einflüssen, die man hat? Und als ich jetzt so zugehört habe, dir dachte ich, naja, vielleicht ist es auch gar nicht die Frage, völlig autonom, möglichst unbeeinflusst zu entscheiden, sondern vielleicht ist es eher so, mal die Einflüsse zu bewerten. Also hier waren ja dann Einflüsse da, von der Schlange nämlich. Ja? Die Beziehung oder der Dialog mit dem Schöpfer wurde ersetzt durch einen, wie sich herausstellte, schlechteren Einfluss. Ja? Und so kann man ja auch in seinem eigenen Leben sagen, ich werde wahrscheinlich nie frei werden von allem, was mich geprägt hat als Kind oder so, aber ich kann meine Freiheit ja nutzen, um das zumindest zu reflektieren, zu bewerten und dann auch neue, bessere Ansätze im Laufe meines Lebens versuchen zu integrieren, ja, oder Einflüsse zu schaffen.
Mhm. Und letztlich ist Freiheit mit der Vertrauensfrage verknüpft.
Genau.
Woher weiß ich, wer Recht hat? Ja, ich meine, das erleben wir heute, wenn wir die Medien haben. Wir kriegen alle möglichen Informationen, die uns auch zum Teil so aufbereitet werden, dass wir in eine bestimmte Richtung denken sollen. Ja? Wer ist schuld an dem? Wo liegen die Ursachen für diese Entwicklung? Dann kann ich versuchen, mich umfassend zu informieren, ja? Nicht nur durch ein Medium, sondern durch mehrere Medien. Aber am Ende muss ich sagen, ich kenne nicht alle Hintergründe. Ja, ich habe keine Geheimdienstinformationen, dass ich wirklich ergründen kann. Genau, ich bin nicht allwissend. Und dann muss ich irgendwann sagen, okay, wem vertraue ich mehr? Ja, vertraue ich diesem Gott? Das war ja auch die Frage der ersten Menschen. Vertrauen sie sich diesem Gott an oder nicht? Und die Schlange wirkte offensichtlich recht vertrauenswürdig, dem, was sie da gesagt hat. Und vor allem hat sie Zweifel gesät an der Vertrauenswürdigkeit Gottes. Und das ist immer ein großes Problem.
Es hat mir jemand gesagt, die Freiheit des Menschen besteht darin zu wählen, wessen Knecht er sein will. Und das, denke ich, kann man sehr schön aus der Geschichte des Sündenfalls hier auf den ersten Seiten der Bibel entnehmen. Ich halte es für einen wesentlichen Punkt, wenn Gott in Kapitel 3 in 1. Mose sagt, da drückt er das so aus und sagt hier in Vers 15, Kapitel 3, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen seinem, deinem Samen und ihrem Samen, also zwischen der Schlange und der Frau und den Nachkommen dieser beiden wird eine Feindschaft gesetzt von Gott. Ich glaube, dass da in kurzen Sätzen das ausgedrückt wird, was dieses Thema, das wir gerade behandelt haben, nämlich dass Gott den Menschen, der sich durch den Sündenfall in eine Vertrauenskrise gebracht hat und letztlich dem Bösen ausliefert, wieder zurückgeholt wird ein Stück, um sich doch wieder entscheiden zu können. Mhm. Nämlich durch die Feind, also die Feindschaft des Bösen war nicht mehr da, dadurch, dass die Menschen der Schlange gehorcht haben. Und sie sind dem Bösen verfallen. Aber jetzt holt Gott durch diesen Spruch die menschliche Entscheidungsfreiheit ein Stück weit wieder zurück und sagt, ihr könnt euch trotzdem noch entscheiden. Ihr setzt das Feindschaft zwischen euch wieder. Ja? Mhm. Dass ihr Abstand gewinnt und euch trotzdem entscheiden könnt, wem ihr dienen wollt.
Das ist ja das Spannende. Ne? Wir motzen über den Baum als Einschränkung, aber nachdem die Menschen die Seiten gewechselt hatten, gab es nicht mal mehr einen Baum. Also, es gab keinen Baum zurück quasi. Ja. Ne? Und da greift Gott dann ein und schafft wieder eine Entscheidungsmöglichkeit. Ja.
Und da kommt für mich, wenn ich das so höre, so die Frage, wie entsteht in mir Raum, das zu wählen oder mich nach dem auszurichten, was mich weiterbringt, ja, was gut ist, was meine Beziehung dient, was meine Weiterentwicklung dient.
Und damit sind wir bei der Frage nach dem Menschen, ja, letztlich. Also, und das hat die Theologie ja auch jahrhundertelang beschäftigt, die Frage der Erbsünde. Ja. Wie ist der Mensch? Bin ich so verdorben durch die Erbsünde, was auch immer das ist, ja, dass letztlich nur das Böse aus mir rauskommt? Oder hat der Mensch die Möglichkeit zu wählen? Mhm. Da ist ja was da. Es ist ja nicht mehr so wie vor dem Sündenfall bei uns. Mhm. Aber heißt das, dass die Freiheit völlig weg ist, zum Guten, das Gute zu wählen?
Martin Luther hat ja ein berühmtes Buch dazu geschrieben. Mhm. Eine Abhandlung über den freien Willen, und er redet vom unfreien Willen, weil es ihm offensichtlich ein großes Anliegen war, aufzuzeigen, dass der Mensch eigentlich so verderbt ist, dass er gar nicht in der Lage ist, von sich aus und sich noch gar nichts darauf einbilden kann, sich jetzt Gott zuzuwenden, sondern das muss ein völliger Anstoß von Gott sein, damit er überhaupt bereit wird. Also Gott muss den Menschen innerlich bereit machen dazu. Also das verwirrt auch manche, ja, weil die sagen dann, was, Luther hat gesagt, der Mensch hat keinen freien Willen, das kann doch nicht sein. Man muss das sehr sauber differenzieren hier. Ja. Er war nicht der Meinung, dass der Mensch sich nicht entscheiden kann. Natürlich kann der Mensch sich entscheiden, aber er sagt, die Entscheidung für Gott ist eigentlich so schwierig, weil sie unter so schwierigen Bedingungen geschehen soll. Weil der Mensch ist eigentlich völlig anders geneigt durch die Sündhaftigkeit, durch die Erbsünde, seine sündhafte Natur, dass er das gar nicht schafft. Mhm. Und das finde ich sehr interessant, diesen Gedanken. Ja, es muss also ein göttlicher Anstoß sein, damit ein Mensch sich überhaupt dafür entscheiden kann.
Also für mich klang der Luther so ein bisschen, sorry, wenn ich mal ergänzen darf, so ein bisschen in die Richtung der moderne Neurowissenschaften. Ja, genau. Die hätten sich gefreut über seine Ausführungen. Von daher bin ich da ein bisschen vorsichtig, aber ich könnte ihm zustimmen, wenn man sagt, die Entscheidung, der Mensch kann sich nicht auf eine neutrale Plattform stellen und sagen, so, jetzt gucke ich mal und dann entscheide ich mich. Ja. Sondern er ist immer gebunden. Mhm. Und die Entscheidung ist eine Reaktion auf Gott. Sie ist nicht ein Werk, dass der Mensch sich selber sozusagen aus dem Schopf der Sünde, also aus dem eigenen Schopf, aus der Sünde ziehen könnte oder so.
Ich war immer noch bei diesem...
Insofern ja, aber ich würde es wahrscheinlich heute anders ausdrücken, als Luther das macht.
Ja, ja. Ich war immer noch im Römer, und wenn man da eine Seite zurückblättert, in 7, dann ist ja da dieser Text, das Gute, das ich will, tue ich nicht, von Paulus, 7,19, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das klingt nicht sehr frei.
Also, welcome to reality.
Genau, da sind wir noch nicht bei deiner Frage, wie schafft man einen Raum für das Gute, sondern eher noch bei der Definition vielleicht dieser Knechtschaft. Ja, worin besteht denn diese Knechtschaft, von der er spricht? Ist es das hier?
Das würde mich auch interessieren. Wie versteht ihr dieser Aussage des Paulus, dass wir Knechte Christi sind. Er sagt aber hier, wir haben vorhin Römer 8 gelesen, da sagt er, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, sondern ihr seid Kinder Gottes. Mhm. Ja, was sind wir jetzt, Kinder Gottes oder sind wir Knechte Christi? Für Paulus scheint das austauschbar zu sein, kompatibel zu sein. Mhm. Aber was bedeutet denn Knechtschaft? Das hört sich ja nicht nach Freiheit an. Also da frage ich mich, wie würdet ihr das erklären? Also ich rätsel da noch ein bisschen. Knechtschaft. Ich würde dem Paulus sagen, Paulus, warum sagst du das so? Knechte Christi. Habt ihr da eine Antwort?
Also in Andeutung an das, was Jens vorhin gesagt hat, wenn du dich einer Sache hingibst, dann nimmst du auch das, was damit einhergeht.
Okay.
Wenn du Sportler bist, du trainierst, das heißt, dein Alltag ist gesetzt sozusagen. Ja? Also ein paar Stunden jeden Tag musst du was machen. Oder willst du Musiker werden, dann musst du jeden Tag...
Das heißt, man begibt sich in eine Abhängigkeit, eine gewisse Abhängigkeit.
Beziehungsweise Disziplin. In eine Disziplin, würde ich auch sagen. Ja. Genau. Das heißt, jeden Tag 7-8 Stunden üben,
beten.
Um ein Ziel zu erreichen. Wie?
Beten.
oder beten, genau. Kannst du sagen. Und dann warst du auf und kannst super spielen. Oder so. Jetzt kannst, also, du gibst dich eine Sache hin, damit etwas aus ihr dann wird, sozusagen. Ja. Und in diesem existenziellen Sinne würde ich Knechtschaft begreifen.
Ja.
Wenn du ein Knecht Christi bist, übergibst du dich der Disziplin Christi. Das heißt, wer ist er? Was hat er gelehrt vom Königreich? Was hat er verkörpert? Und wie weit kannst du dich nach dem ausrichten, was dieser Mann verkörpert hat? Also in dieser Form ist das eine Hingabe, würde ich das nennen, die sich der Disziplin unterwirft, aber aus freien Stücken dieser Disziplin unterwirft. Also ich finde das...
Aber also, in der Disziplin bin ich dann frei?
Zu der Disziplin bist du frei, dass du dich hier hingibst. Und innerhalb der Disziplin kannst du natürlich sagen, ja, bleibst du drin gehen. Oder kannst aussteigen, kannst jederzeit.
Mhm. Mhm. Das ist ja ein Bild. Also sowohl Kinder Gottes heißt ja nicht, dass man biologisch jetzt irgendwie sich da was geändert hat, sondern es bedeutet Zugehörigkeit, es bedeutet gewisse Rechte, Erbschaft wird in dem Bild ja auch dann verwendet. Und so denke ich, heißt auch Knechtschaft in dem Sinn, ja, das ist auch eine Zugehörigkeit, aber da spielt vielleicht dann eben Autorität. Also da ist ein Hierarchieunterschied angesprochen, der aber die Freiheit oder die Freiwilligkeit vielleicht nicht aufhebt. Und da bricht sich dann das Bild ein bisschen, denn der Sklave, der Doulos, der konnte nicht einfach gehen damals. Ja, die Knechte Christi schon.
Aber das ist doch auch wieder so ein biblisches Paradoxon, von denen es in der Bibel viele gibt, dass hier zwei Gegensätze gebraucht werden, um die eine Realität zu beschreiben. Wir sind zwar bezeichnet als Sklaven Christi oder Diener Christi, aber letztlich ist das der Weg, um zur wahren Freiheit zu kommen. Denn nur diese Disziplin oder die Unterordnung durch Christus und Gottes Willen befähigt den Menschen ja dann dazu, auf dem Weg zu gehen, zu dem, was Gott ursprünglich vorhatte. Und das führt wieder zur vollen Entfaltung.
Und das bringt mich zu dem Dilemma persönlich, das du vorhin angeschnitten hast von Römer Kapitel 7. Als einer, der sich in dieser Disziplin begreift oder sagt, ich bin Kind Gottes, ich will Christus dienen, will mich nach ihm ausrichten und diesen guten Weg gehen, ertappe ich mich aber dabei, dass das nicht nur nicht leicht ist, sondern dass ich das Gegenteil tue, dass das ein Kampf ist. Ja. Und da kommt für mich dann schon so das Dilemma zwischen dieser Sehnsucht nach dem Guten, nach Gott auf der einen Seite, in aller Freiheit als sein Kind, der sich ihm hingibt, aber auch den anderen Kräften auf der anderen Seite, die mich runterziehen, die mich mutlos machen oder die mich selbstbezogen machen, die mich den anderen aus dem Blick verlieren lassen oder wo ich sage, meine Güte, es bringt alles nichts. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch da geht, aber wird für mich der Freiheitsbegriff zu jeder Stunde und jeder Minute und jeder Sekunde zu einer schwierigen Angelegenheit.
Herausforderung.
Zu einer wirklichen Herausforderung. weil eh die Unfreiheit dann überwiegt.
Und deswegen glaube ich, dass wir alle dem Paulus hier sehr gut nachempfinden können. Also dass der Paulus hier in Kapitel 7, was wir gerade gelesen haben, in Römer, diese existenzielle Ebene anspricht, die wir alle sehr gut aus eigener Erfahrung kennen. Obwohl wir es vielleicht dogmatisch nicht ganz eindeutig zuordnen können. Man redet ja, da ist es jetzt der Paulus vor der Bekehrung oder nach der Bekehrung oder wie meint er das jetzt? Aber existenziell, muss man doch sagen, spricht uns aus dem Herzen. Ne? Also es ist genau das, ne? Was er hier ausdrückt.
Und da ist für mich die Frage, wie gestaltet sich Freiheit in vorne, also in der Gegenwart von Unfreisein, überall auflauert. Ja.
Meine, Jesus hat ja ein klassisches Bild dafür gebraucht, dieses berühmte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe hier ein Buch von Henry Nouwen, ich habe es jetzt hier im englischen Original, es gibt es auch auf Deutsch, Wenn dein Herz nach Hause kommt. Henry Nouwen ist ein katholischer Pfarrer gewesen, er ist schon verstorben und der beschreibt hier in diesem Buch auf diesen Seiten, die ich mir hier gemerkt habe, dass er von einem sehr traditionellen katholischen Hintergrund herkommt und seine Eltern genau wussten, was richtig und was falsch ist und es auch genau gesagt haben. Und wie er dann, als er junger Mann wurde, so im Heranwachsen, Teenageralter, ausbrechen wollte und auch ausgebrochen ist. Und er beschreibt das sehr authentisch, sehr ehrlich. Und wie er dann gesagt hat, oder hier schreibt, ja, Eltern, Lehrer, Freunde haben ihm immer wieder gesagt, du weißt doch, was richtig ist und mach das Richtige. Und er sagt, das Entscheidende war, ähnlich wie der jüngere Sohn hier, sich bewusst zu werden, wo das Zuhause ist. Also ich bin tatsächlich Kind. Ich gehöre zu dieser Familie. Und im Rahmen dieser Familie kann ich mich zu Hause fühlen. Und so wie der Sohn nach Hause kommt, er hat alles ausprobiert da draußen, er hat die Freiheit genossen, die angebliche, und kommt nach Hause und sagt, Vater, ich hab's verbockt und eigentlich kann ich nur noch dein Tagelöhner sein, ich bin es gar nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und er wird einfach in die Arme genommen und kann das Gefühl haben, hier bist du zu Hause. Und dann kommt der ältere Sohn, ja, der sagt, ich habe ja alles getan, ich habe alles richtig gemacht. Und dann stellt sich heraus in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, das war der Sohn, der nicht zu Hause war. Der war zwar körperlich zu Hause, aber war innerlich nicht zu Hause. Und ich habe den Eindruck, der Henry Nouwen, der hat hier einen Punkt richtig herausgearbeitet, dieses nach Hause kommen und sich wirklich als Kind Gottes fühlen, und in diesem Nachhausekommen die wahre Freiheit erleben. Und dieses Dilemma dann auflösen, das immer noch bestehen wird, denke ich. Ja, also wir wissen jetzt nicht, Jesus hat das ja nicht geschildert, wie es dem Sohn dann weitergegangen ist, als er dann zu Hause war. Hat er noch Sehnsucht gehabt? Ja, das ist das, was du beschreibst, ja, was wir ja alle erleben. Ja. Diese Sehnsucht, doch was anderes zu machen, als wir machen sollten. Aber ich glaube, diese Sicherheit der Liebe des Vaters, glaube ich, vermittelt sich dann als echte Freiheit.
Ich meine, wenn Freiheit etwas Übernatürliches, etwas Metaphysisches ist, dann wird es wahrscheinlich schwer sein, das jetzt so. Also dann sind solche Bilder vielleicht das Beste, was wir finden können, um die Frage zu beantworten. Ne? Dann weiß ich nicht, ob es jetzt einen Methodenkatalog, einen Trick, einen Fünf-Punkte-Plan gibt, frei zu werden, innerlich frei zu werden, das Gute, das man will, auch tun zu können. Ja? Oder ob das nicht wirklich so Teil des Geheimnisses, des göttlichen Geheimnisses des Christenlebens ist, irgendwie so, ja? Was man einfach erfahren und sich rantasten muss. Also ich hab keine... Ja. Leider keine Lösung für dich.
Also,
oder für mich.
Ja, ich fand diesen Ansatz schon sehr, sehr schön, dieses Zuhause-Sein bei Gott. Ich habe vor kurzem einen interessanten Impuls gehört von einem Theologen und Psychologen bei einer Fortbildung, der sagte, zwischen Impuls und Handlung, also es gibt einen Impuls, jemand nervt uns oder wir sind unruhig oder wir ärgern uns. Und dann gibt es die Handlung, ja. Wir rasten aus oder ziehen uns zurück oder, mhm. oder reagieren, ja. In einer bestimmten Weise. Also Impuls und Handlung. Und er sagte, es wäre doch hilfreich, dazwischen den Raum der Achtsamkeit zu haben. Also, dass wir zwischen Impuls, dem Impuls, was uns triggert, in welcher Form auch immer, und der Handlung darauf, dass da ein Raum, er nannte es Raum der Achtsamkeit, entsteht, in dem wir die Gefühle und die Gedanken, die da anklopfen bei uns oder die da sind, anschauen können, zur Ruhe kommen können und uns fragen können, wie verhalte ich mich? Ja, was weiß ich, esse ich den Kuchen oder nicht? Heute kannst du ihn essen, du hast heute Geburtstag. Ja? Heute kannst du genießen. Ja? Sven hat Geburtstag, happy birthday.
Danke.
oder rege ich mich jetzt auf oder raste ich aus? Oder nicht? Also, dass dieser Raum geschaffen wird in uns, dass dieser Raum entsteht in uns, tief einatmen. Was bringt mich jetzt weiter? Mhm. Wird es mich weiterbringen, wenn ich jetzt diesem Impuls folge? Oder wird es, auch wenn es sich wie Freiheit anfühlt? Ja, in dem Augenblick will man ja Frust essen oder ausrasten oder was auch immer machen. Und da denkt man sich, das wird mich befreien von meiner Not, ja, von diesem Gefühl. Aber es kann ja sein, dass es mich in noch mehr Unfreiheit stürzt und ich mir denke, meine Güte, ja. Ja, aber wenn da dieser Raum entsteht und vielleicht ist dieser Raum dieser Raum von Zuhause sein, ja. bei Gott sein, also mich aufgehoben wissen, ja. mich getragen und geliebt wissen, der Raum der Annahme ja. Gottes, der Selbstannahme, ja. der mich dann in Berührung bringt mit mir selbst und dazu, dass ich sage, was hilft jetzt wirklich, ja? Mhm. Und wie kann ich mich mit Gottes Hilfe, letztlich ein Geschenk, danach ausrichten? Und ich würde mir persönlich mehr von diesem Raum wünschen, so zwischen Impuls und Handlung, dieser Raum der Achtsamkeit oder des Zuhause-Seins oder des Ankommens.
Und ich glaube, an der Stelle ist ganz wichtig, dass meine Motivation nicht Angst ist, nicht Angst vor, noch nicht mal Angst vor den negativen Folgen, jetzt in Bezug auf mich persönlich, und vor allem auch nicht Angst vor Strafe, sondern dass meine Motivation ist, ich vertraue und ich weiß mich geliebt. Mhm. Das heißt, die bessere Einsicht, die ich jetzt habe, ja, das Dilemma, eigentlich möchte ich was anderes tun, als meine Einsicht mir sagt, die ich schon gewonnen habe, diese Einsicht beruht auf Liebe. Da ist jemand, ich habe da eine Familie, ich habe da einen Vater, dem ich wirklich vertrauen kann, dass er nichts Böses für mich will. Der ist nicht irgendwie hinterlistig. Der hat keine Hintergedanken. Der will mich nicht manipulieren zu seinem eigenen Wohlbefinden, ja, was ja bei Menschen leicht passieren kann. Sondern diese Einsicht, die ich gewinne und der ich mich jetzt anschließen will, die kommt aus der Liebe des Vaters. Bei dem ich zu Hause sein kann. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Motiv.
Und Paulus macht ja auch deutlich, dann im Kapitel 8 in Römer, dass es eben nicht nur auf die eigene Leistungsfähigkeit ankommt. Natürlich kann sich jeder Mensch entscheiden. Nehmen wir dein Beispiel jetzt mal mit der Phase der Achtsamkeit, ob er jetzt dem Wutdrang zum Ausbruch verhilft oder ob er ihn beherrscht. Aber bei Christen haben wir ja hier den Punkt in Kapitel 8, Vers 1, dass Paulus sagt hier, für die gibt es keine Verdammnis, für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, wir haben als Christen die Möglichkeit, uns zu verbinden mit einer übernatürlichen Kraftquelle sozusagen, die eben nicht Christen nicht zur Verfügung steht. Und ich glaube, das erhebt uns nochmal in eine ganz andere Dimension und bringt eine ganz andere Kraft ins Spiel, die mich nicht auf mich selber zurückwirft, sondern die mir noch eine Kraftquelle erschließt, die eben übernatürlich ist.
Sehr interessant, dass das, also du hast gesagt, es ist nicht etwas, wo man auf sich selbst zurückgeworfen wird oder sich verlassen muss. Das ist ja im Neuen Testament der ganz große Feind der Freiheit, wieder unter das Joch der Knechtschaft zu treten. Zum Beispiel hier in Galater 2, da heißt es, dass sich heimlich eingedrungene falsche Brüder eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit, die wir in Christus haben, zu belauern, damit sie uns in die Knechtschaft brächten. Und der Hintergrund ist eben dann eine Werksgerechtigkeit, Beschneidung, Regeln befolgen, um sozusagen dieses Zuhause-Sein bei Gott irgendwie sicher zu machen oder festzumachen, ja, irgendwie so zu verankern. Und da kämpft Paulus dagegen an vielen anderen Stellen und sagt, nein, die Freiheit ist das Gegenteil von Werken. Ja. Nicht, dass Werke nicht erlaubt wären oder so, ja, oder dass es schlecht wäre, Gutes zu tun. Er kämpft ja darum, das Gute tun zu können, aber er sagt, es geht nicht darum, dadurch etwas
zu verdienen.
Zu verdienen, ja. Genau, zu verdienen. Ja.
Da schwingt ja womöglich so die Frage der Machbarkeit. Also sich die Dinge verfügbar machen, womöglich auch über äußerliche Dinge, die einem so eine gewisse Sicherheit geben. Mhm. Ich gehöre zu dieser Community oder ich bin beschnitten, ich bin getauft oder ich habe dieses Amt oder was auch immer. Also da ist, glaube ich, schon auch eine Gefahr, dass man sich darüber definiert und seine, ja, seine Sicherheit dort sucht und die innere Freiheit da verliert oder sie nicht lebt.
Verliert,
oder
indem man versucht, sie festzumachen.
So, ne? Ja, ja, müsste man auch dem irgendwie so nachspüren. Also wie verliert man Freiheit über Orientierung nach Äußerlichem? Ja? Und wie kann es zu einem Ersatz werden, zu der innerlich fehlenden Freiheit und aufgehoben sein? Und ich glaube, je weniger wir frei sind innerlich und aus diesem Raum, der in Gott besteht, leben, desto mehr, wie sagt man, veräußern wir das oder versuchen wir das von
zu verdinglichen.
Zu verdinglichen oder so nach äußerlichen Dingen uns da festzuhalten und darüber irgendwie etwas festzuhalten.
Ja.
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 Also, da könnte womöglich ein Zusammenhang bestehen.
Aber ich finde den Kontrast hier von Christentum zu anderen Religionen extrem groß, gerade in dieser Frage. Ne?
Mhm.
Also das Christentum ist, soweit ich weiß, die einzige Religion, die den Menschen ernst nimmt, auch seine Handlungen und sein Wesen, und trotzdem aber das Heil nicht abhängig von irgendwelchen Leistungen, Handlungen oder Werken macht. Weder von Bußübungen, noch von Wallfahrten, noch von irgend sonst was anderem. Das ist ein ganz große Vorrecht, dass das Christen haben, ja, im Vergleich zu anderen Religionen, sich nichts erarbeiten zu müssen, auf der anderen Seite aber auch nicht in eine irgendwelche Beliebigkeit dann zu verfallen.
Ja. Ja. Freiheit ist ein Geschenk.
Ja, es ist ein Geschenk, aber es setzt trotzdem dich frei zu handeln, ohne dass du dir damit was verdienen musst. Und das finde ich eine ganz, ganz großartige Anlage hier
im Christentum. Und weil offensichtlich auch im Christentum die Gefahr besteht, dass man in solche Verhaltensmuster fällt, hat Paulus den Galaterbrief geschrieben. Genau deshalb. Weil die Leute damals sogar, das ist der Vorwurf, ihr habt ein anderes Evangelium.
Ja. Es gäbe noch viel zu besprechen, merke ich. Wir machen an der Stelle einen Punkt. Ich danke euch fürs Gespräch, war wie immer sehr bereichernd. Und den Rest können wir dann ja beim nächsten Mal machen. Oder
übernächsten Mal.
Übernächsten Mal könnt ihr viele Stunden damit zubringen. Aber war jetzt ein sehr spannendes Thema.
Haben wir stark überzogen? Oder?
Nee, ich glaube so. Also, wir waren bei mir, als ich glaube,